Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wagen, Amthor, Linnemann. Bundeskanzler Merz hat am Morgen weitere Wechsel in seiner Regierungsmannschaft präsentiert. Gesundheitsministerin Wagen soll Chefin des Kanzleramts werden und Generalsekretär Linnemann ihr Nachfolger. Mehrere Medien hatten zudem berichtet, auch der Verkehrsminister solle ausgetauscht werden. Doch in der Pressekonferenz kündigte Merz nur an, es werde weitere personelle Veränderungen geben.
Diesen Morgen hat sich Friedrich Merz wohl etwas anders vorgestellt.
So.
Denn eigentlich sollte hier noch ein neuer Minister mehr stehen. Doch zunächst ist hier Nina Warken, bisher Gesundheitsministerin, als neue Kanzleramtsministerin, die erste Frau auf diesem Posten. Sie hatte gerade erst die Gesundheitsreform gemanagt.
Nina Warken ist zudem eine harte Verhandlerin. Das haben alle gemerkt, die mit ihr in den letzten Monaten zu tun hatten. Sie ist durchsetzungsstark und sie ist auch in den sicherheitspolitischen Themen zu Hause, die ja hier im Haus auch koordiniert werden.
Ich freue mich, den Reformkurs, den wir jetzt begonnen und gut auf den Weg gebracht haben, der Bundesregierung weiter voranzutreiben.
Mit Warken rückt eine Frau in den engsten Führungskreis um Merz. Immer wieder hatte es Kritik gegeben, dass überwiegend Männer den Kanzler beraten würden. Und dann Carsten Linnemann, bisher CDU-Generalsekretär. Er folgt Warken als Gesundheitsminister nach.
Wir müssen den Reformkurs beibehalten und dafür braucht es einen Minister, der standfest und reformwillig zugleich ist, auch im Gegenwind.
Mir ist bewusst, dass das eine große Aufgabe ist und deshalb, ja, gehe ich auch mit Demut diese Aufgabe an, aber auch mit großem Respekt.
Eine neue Aufgabe im Kanzleramt bekommt Philipp Amthor. Der 33-Jährige soll sich dort als Staatsminister um die Beziehungen zwischen Bund und Ländern kümmern. Nach übereinstimmenden Medienberichten wollte der Kanzler heute auch einen neuen Verkehrsminister vorstellen. Amtsinhaber Patrick Schnieder hatte seine Entlassung intern wohl schon angekündigt. Merz soll unzufrieden sein. Reformen beim Schienennetz und der Infrastruktur gingen zu langsam. Öffentlich sagt der Kanzler heute nur:
Es wird weitere Veränderungen im Bundeskabinett geben. Darüber werde ich zu gegebener Zeit Sie informieren.
Der wohl geplante Nachfolger von Schnieder, Fritz Günzler, hat nach Medienberichten im letzten Moment wieder abgesagt.
Der Koalitionspartner SPD unterstützt die jüngsten Personalentscheidungen von Bundeskanzler Merz. Man habe mit allen Beteiligten bereits in ihren bisherigen Positionen vertrauensvoll zusammengearbeitet, hieß es. Kritik kommt von der Opposition. Die Grünen werfen dem Kanzler vor, mit der Ankündigung weiterer Umbesetzungen neue Unruhe auszulösen. Besonders umstritten ist der Wechsel im Gesundheitsministerium.
Hier im Gesundheitsministerium soll Linnemann bald übernehmen. Es gilt als eines der schwierigsten Ressorts, das zudem mitten in mehreren Reformprojekten steckt. Noch vor einem guten Jahr am Tag der Regierungsbildung hätte Linnemann sich selbst nicht für eine gute Wahl gehalten.
Wenn Sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat er damit zu tun?
In der Opposition sehen das manche heute noch so.
Carsten Linnemann ist jemand, der bisher Geld gezählt hat als Volkswirt und keine Ahnung hat von Gesundheit. Deswegen kann es kein gutes Zeichen sein für die Patientinnen in diesem Land, dass er jetzt dafür zuständig ist.
Als Gesundheitsminister hat er noch keinerlei Spuren hinterlassen. Und es sind gigantische Aufgaben vor uns. Eben nicht solche Reformchen, wie wir sie gesehen haben, wo die Leute mehr zuzahlen müssen, wo die Beiträge sich erhöhen.
Ganz oben auf der To-Do-Liste des designierten Gesundheitsministers dürfte die überfällige Pflegereform stehen. Ende des Jahres wird er dann eine Strukturreform der Krankenkassen angehen müssen.
Frau Wagen hat ja bewiesen, auch sie war fachfremd, dass man durchaus viel bewegen kann, auch wenn man fachfremd reinkommt. Und vielleicht ist es auch ein Vorteil, manchmal von außen auf ein solches System zu gucken.
Der Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen hofft außerdem, dass mit dem Wechsel der bisherigen Gesundheitsministerin ins Kanzleramt das Thema Gesundheit dort mehr in den Blick genommen werden könnte als bislang.
Markus Preis in Berlin, schauen wir noch mal drauf, was da heute passiert ist. 2 statt 3 Minister wurden präsentiert. Wie sehr hat die Regierung diesen Neustart verpatzt?
Ja, man muss sich wirklich nochmal vor Augen führen, was da die in wenigen Tagen quasi wie im Zeitraffer abgelaufen ist. Samstag, Rücktritt von Jens Spahn. Da sah es so aus, als ob der Kanzler jetzt Führungsstärke zeigt. Neuer Schwung durch neues Personal. Jetzt, eine Woche später, steht er dann heute im Kanzlergarten und verkündet Namen, die in der Öffentlichkeit längst bekannt sind. Und dazu klappt der offensichtlich geplante Wechsel des Verkehrsministers nicht, weil der Nachfolger kurzfristig abgesagt hat, angeblich per SMS in der Nacht. Also von neuem Schwung und neuer Tatkraft ist da heute eher wenig zu spüren. Aber selbst wenn das alles reibungslos geklappt hätte, fragt man sich hier in Berlin, der Kanzler hat doch letzte Woche bei der Sommerpressekonferenz gerade noch gesagt, die Regierung habe Tritt gefasst. Warum müssen dann plötzlich Minister gehen?
Warum ist das alles so gelaufen?
Also eine Sache, die sich definitiv hier geändert hat, ist, zuletzt war diese Regierung sehr, sehr verschwiegen. Wenn man als Journalist zum Beispiel bei den jüngsten Reformplänen nachgefragt hat, dann haben alle ziemlich professionell hier geschwiegen. Jetzt bei den Personalfragen, da müssen die direkt Beteiligten, andere waren es ja nicht, Namen weitergegeben haben. Und das ist entweder ja nur Geschwätzigkeit in Anführungszeichen oder vielleicht sogar der Versuch, Merz auch ein bisschen schlecht aussehen zu lassen. Und ein zweiter Grund, warum das so schlecht gelaufen sein könnte, liegt sicher auch darin, dass man im Kanzleramt entweder die Kandidaten nicht genau genug gecheckt hat oder sehenden Auges Risiken eingeht. Also man ernennt mit Carsten Linnemann einen Gesundheitsminister, der noch vor einem Jahr im Fernsehen gesagt hat, er wäre sicher kein guter Gesundheitsminister. Und man rechnet mit Fritz Günzler als neuen Verkehrsminister, obwohl der am Ende dann auch selber sagt, ich bin dafür eher nicht geeignet.
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Die Bundesregierung durfte die Aufnahmeprogramme für Afghanen nicht pauschal einstellen. Das entschied heute das Bundesverfassungsgericht. Zugrunde lag die Klage einer Afghanin. Sie hatte mit ihren beiden Kindern 2021 eine Aufnahmezusage erhalten, die aber Ende 2025 von der neuen Regierung zurückgenommen wurde. Nach dem Beschluss der Karlsruher Richter müssen individuelle Belange berücksichtigt und der Fall neu geprüft werden. Die Ukraine hat Russland erneut mit hunderten Drohnen angegriffen. Ziel waren unter anderem Logistikzentren des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries, wie hier bei St. Petersburg. Der Konzern wurde bereits zum dritten Mal innerhalb von einer Woche getroffen. Die ukrainischen Streitkräfte wollen nach eigenen Angaben damit die russische Militärlogistik schwächen. Die Lage in den Waldbrandgebieten in Frankreich und Spanien wird immer dramatischer. Mehr als 90.000 Menschen mussten mittlerweile in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen viele Urlauber. Spanien rief für zwei Regionen den Notstand aus. Die EU schickte beiden Ländern Hilfe. Besonders große Feuer brennen im Süden Frankreichs, hier vor allem im Südwesten. In Spanien sind mehrere Regionen betroffen. In der Nähe der Hauptstadt Madrid kämpft die Feuerwehr seit Tagen gegen die Flammen.
Es ist ein verzweifelter Kampf gegen einen übermächtigen Gegner. Die spanische Feuerwehr kämpft im Großraum Madrid an etlichen Fronten gegen die Flammen, die überall neu auflodern. Immer mehr Menschen sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Ich fahre in den Nachbarort, da haben wir Familie. Spüren Sie viel Verunsicherung? Was soll ich sagen? Ich habe Haus und Geschäft zurückgelassen. Im Südwesten Frankreichs, im beliebten Urlaubsgebiet um die Halbinsel Cap Ferret, wird die Situation immer dramatischer. Die Feuer sind außer Kontrolle, sie fressen sich weiter zu den Wohngebieten vor. Ausgebrochene Pferde fliehen in Panik. Seit heute Morgen werden Ausflugsboote zu Rettungsbooten umfunktioniert, um Touristen in Sicherheit zu bringen. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen und wissen nicht, ob sie dahin zurückkehren können. Wir haben alle etwas Angst, da bin ich nicht alleine. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben, man darf nie die Hoffnung aufgeben. Die Feuerwehrleute kämpfen rund um die Uhr bis zur völligen Erschöpfung. Es macht uns traurig, wir fühlen uns hilflos, obwohl wir tun, was wir können. Es ist traurig. Das Wetter hilft zurzeit eher den Flammen. Wechselnde Winde fachen sie weiter an und tragen sie in alle Richtungen.
Die schweren Feuer brennen an der Atlantikküste im Südwesten Frankreichs. Unser Korrespondent ist vor Ort in Le Teche bei Bordeaux. Kai Rienecker, wie dramatisch ist die Situation?
Ja, die Lage ist hier immer noch nicht unter Kontrolle. Es gibt hier weiter diesen riesengroßen Band in der Gironde am Becken von Arcachon, wo ich hier stehe. Der zieht sich vom Cap Ferrat, das wir eben im Bericht erwähnt haben, rüber bis auf die halbe Strecke nach Bordeaux. Ich würde mal sagen, das sind schon so über 50 Kilometer Länge dieses Feuers. Das besteht aus vielen Einzelbrandherden. Und es gibt noch ein anderes Feuer hier ganz in der Nähe, 50 Kilometer weiter südlich, das auch an Stärke zunimmt. Und da bleibt es den Sicherheitskräften hier im Grunde nichts anderes übrig, als Ortschaft für Ortschaft zu evakuieren. Wir kriegen hier ständig auch so E-Mails, SMS-Alerts, die auf die Handys, die uns sagen, welche Ortschaften jetzt als nächstes dran sind. Dann landen die Leute zunächst mal in Notunterkünften, von denen gibt es einige. Und dann ist jetzt vor allen Dingen die Anweisung, nach Bordeaux zu gehen, sich dort auch in Sicherheit zu bringen. Denn man weiß nicht genau, wie die Lage hier auch heute Nacht sein wird. Die einzige Hoffnung ist ein Gewitter, das hier aufzieht.
Danke, Kai Rinecker. Und wir schalten weiter nach Spanien. Christina Böker in der Region Madrid. Wie sieht es dort jetzt aus?
Ja, hier ist die Lage auch noch äußerst angespannt für die Region Madrid, also praktisch für das Bundesland Madrid, gilt seit der vergangenen Nacht ein Notstand, auch für die angrenzende Region Ávila. Und es sind aus der Region Madrid allein mindestens schon 26.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Wir stehen in einem Ort, wo die Menschen schon gestern Abend ihre Häuser verlassen mussten. Es wirkt hier alles ein bisschen gespenstisch, alles ist geschlossen. Und hier gibt es eigentlich nur Polizei, Katastrophenschutz und Krankenwagen, die hier ab und zu durchfahren. Warum die Lage so dramatisch ist, sieht man hinter mir. Das ist das Feuer. Wir sehen ab und zu Flammen auflodern. Es haben sich zwei Feuer, die in der Region Madrid schon gebrannt haben, verbunden. Und das macht die Lage besonders gefährlich. Und man kann das Feuer so schlecht löschen, weil es immer noch sehr heiß ist. Und hier sehr starker Wind ist, das sieht man vielleicht auch. Und das sind Feuer, das sind einfach Bedingungen, die ein Feuer sehr stark begünstigen. Insofern ist hier noch lange keine Entwarnung in Sicht. In der Stadt Madrid, etwa 50 Kilometer entfernt, ist das Zentrum. Da gibt es keine akute Gefahr. Aber in diesen umliegenden Regionen, die von den beiden Feuern, die jetzt zusammengewachsen sind, betroffen sind, ist die Lage weiterhin sehr ernst.
Danke, Christina Böker. Und wieder eine neue Wendung der US-Handelspolitik. Präsident Trump hat erneut Zölle verhängt, auch für die EU. Die Sätze betragen 10-12,5%. Kurz zuvor waren globale Zollsätze von 10% abgelaufen. Zur Begründung der neuen Zuschläge verwies die US-Regierung auf das, nach ihrer Ansicht, zu lasche Vorgehen vieler Länder gegen Zwangsarbeit. Die EU wies dies zurück. Brüssel erwartet aber auch keine Verschlechterung zur bisherigen Handelssituation. Zum Sport. Jetzt ist es offiziell. Jürgen Klopp ist neuer Fußball-Bundestrainer. Bei seiner Präsentation durch den DFB dämpfte der frühere Coach des FC Liverpool allzu hohe Erwartungen an ihn. Dennoch sei es wunderbar, davon zu träumen, dass Deutschland in 4 Jahren Weltmeister werden könnte. Fußball könne ein Land verändern.
Der Vertrag als neuer Bundestrainer ist gerade frisch unterschrieben, als Jürgen Klopp am Vormittag zur DFB-Pressekonferenz erscheint. Das Medieninteresse ist riesig. Was sich seit dem deutschen WM-Ausscheiden abzeichnete, ist jetzt Realität. Und für den 59-Jährigen eine große Ehre, sagt er.
Das ist idealerweise der Höhepunkt meiner Karriere, meines Lebens, meines beruflichen Lebens. Ich werde alles da reinlegen, was mir zur Verfügung steht.
Aufgewachsen in der kleinen Gemeinde Glatten im Schwarzwald. Bei Mainz 05 beginnt Klopp seine Fußballerkarriere, wird vom Spieler zum Trainer und schafft den Aufstieg in die Bundesliga. Mit Borussia Dortmund holt er anschließend 2 Meisterschaften und den Pokalsieg und wird dann in Liverpool zum Weltstar. Dort gewinnt er unter anderem die Champions League. Gleich 2-mal wird er zum Welttrainer gekürt.
Wow. Dass er natürlich jetzt keinen Verein trainiert und zur Verfügung steht in dem Moment, ist natürlich ein Glücksfall. Ob er den deutschen Fußball rettet, das wird man sehen. Er wird mit Sicherheit neuen Schwung reinbringen.
Bitter nötig nach dem schwachen Abschneiden der deutschen Elf bei den vergangenen Turnieren. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann soll für einen großen Neustart sorgen. Klopps Verträge als globaler Fußballchef bei Red Bull wurden dafür aufgelöst, unter anderem gegen die Zahlung von 1 Million Euro an eine Konzernstiftung. Jürgen Klopp war der Wunschkandidat des DFB.
Wir haben ihn wahrgenommen als jemand, der voller Energie ist, der große Lust hat auf diese Aufgabe.
Klopps Vertrag läuft bis zur WM 2030. Heute bittet er erstmal um Geduld, verspricht aber:
Wir wollen tatsächlich jeden Stein umdrehen. Es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die jetzt möglicherweise gerade noch gar nicht damit rechnen.
Premiere feiert der neue Bundestrainer Ende September gegen die Niederlande.
Es waren zahlreiche Serpentinen, die sich die Radprofis bei der Tour de France heute hochkämpfen mussten. Mehr als 500.000 Zuschauer sorgten dabei für Stimmung. Die knapp 128 Kilometer lange Strecke gilt als eine der anspruchsvollsten der diesjährigen Tour durch Spanien und Frankreich. Gestartet wurde heute in Gap in den Südalpen. Besonders herausfordernd dann der Anstieg hinauf zum Ziel Alpe d'Huez auf 1850 Meter.
Der Dominator siegt in Alpe d'Huez. Tadej Pogacar fährt seinen 5. Etappensieg bei dieser Tour de France ein. Echt cool, hier oben zu gewinnen. Eine wahnsinnige Stimmung während des gesamten Anstiegs. Die 21 berühmtesten kehren im Radsport hinauf nach L'Alpe d'Huez heute mit mehr als über 500.000 Radsportfans auf dem Berg. Das Finale dieser drittletzten Etappe mit 3.500 Höhenmetern, der Antritt von Pogacar heraus aus der Favoritengruppe. Der Mann in Gelb macht sich auf die Verfolgungsjagd. Davor fährt eine starke Dreiergruppe mit Sepp Kuss, Lenny Martinez und Richard Carapaz im pinken Trikot, der Ecuadorianer gestern noch Etappensieger. Eben diesen Carapaz holt Pogacar gemeinsam mit dem Franzosen Martinez knapp 2 Kilometer vor dem Ziel ein, setzt sich mit einer erneuten Tempoverschärfung ab, gewinnt damit zum ersten Mal im prestigeträchtigen Skiort L'Alpe d'Huez. Tadej Pogacar wird höchstwahrscheinlich am Sonntag in Paris zum Gesamtsieger dieser 113. Tour de France gekürt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 25. Juli.
Hoher Luftdruck und sehr warme bis heiße Luft aus Spanien sorgen für viel Sonnenschein und im Süden Deutschlands für über 30 Grad. Heute Nacht ist es oft klar, im Norden gibt's auch Wolken und die sind dort neben Sonnenschein auch morgen unterwegs, bringen aber höchstens ein paar Tropfen. Sonst scheint meist die Sonne, aber später wird es von Frankreich und den Alpen wolkiger und gegen Abend können sich im äußersten Süden lokale Schauer oder Gewitter entwickeln. Auch heute Nacht an der See wieder 16 oder 15 Grad und in einigen Berglagen nur einstellige Werte. Auf den nordfriesischen Inseln morgen knapp über 20, im Süden und Südwesten dagegen über 30 Grad. Sonntag wechselhaft und vor allem in der Nordwesthälfte und südlich der Donau teilweise kräftige Schauer und Gewitter. In der neuen Woche wird es wieder zunehmend sonniger und es bahnt sich eine neue Hitzewelle an.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Julia Nihari-Kasen, warum die Kabinettsumbildung von Bundeskanzler Merz einfach kein Ende findet. Außerdem Symbol einer Entfremdung, warum eine neue Brücke über die Grenze die USA und Kanada nicht nur verbindet. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.